Sie kennen ja vielleicht die Aufregung über Alice Weidel, als sie gesagt hat, diese Partei war eine sozialistische, ist ja noch nicht lange her. Und das stimmt also zu 100%, die NSDAP war eine sozialistische Partei. Der Slogan der NSDAP war, wir sind keine Faschisten, wir sind Sozialisten. Aber nur durch das freiwillige Ausscheiden der SPD konnte der Nachfolgekanzler und der Reichspräsident mit Präsidialvollmachten regieren und somit das Parlament aushebeln. Die parlamentarische Demokratie war also aufgrund der SPD fast am Ende. Und die SPD machte auch keine Anstalten mehr, mitregieren zu wollen. Die Reichstagsfraktion war so zerstritten, dass sie sich nicht einmal mehr auf eine konstruktive Mitarbeit einigen konnte. Und so offenbarten sich die stolzen Sozialdemokraten nur noch als ein für mich bemitleidenswerter Haufen. Der Historiker Heinz Niemann hat dazu geschrieben, Zitat, die sozialdemokratischen Führer legten nicht nur selbst mit Hand an, um das Parlament faktisch auszuschalten, sondern sie versicherten Brüning obendrein gegen diktatorische Vollmachten für sein Kabinett keine Bedenken zu haben.
Hallo, einen schönen guten Tag, Herr Krant, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Herr Kühn.
Vielen Dank, dass Sie sich wieder bereit erklärt haben, mit uns den zweiten Band Ihrer Bücherreihe zu besprechen. Und wir haben ja schon das erste Interview sehr erfolgreich geführt mit über 80.000 Aufrufen bisher, obwohl in den Titeln und im Thumbnail gar nicht so ganz klar wird, um was es eigentlich geht. Und das Interesse war enorm. Und wir wollen natürlich auch daran anschließen. Wir haben wieder ein spannendes Thema mitgebracht oder einen ganzen Themenblock von verschiedenen Bereichen aus der Zeit. Aber ich möchte auch heute noch mal Sie den Zusehern vorstellen, weil Ihre Vita kann sich wirklich sehen lassen. Also Sie sind Jahrgang 1963 und arbeiten seit 1992 als investigativer Journalist und Publizist in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Zeitgeschichte. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und mittlerweile auch da, wo Sie jetzt leben, in Südamerika. Und ja, bis zu Ihrer Auswanderung kann man fast sagen, haben Sie auch in verschiedenen Fernsehreportagen mitgewirkt, unter anderem bei der britischen BBC, dem kanadischen Channel 4, dem österreichischen ORF sowie RTL, Sat.1, ProSieben. Und Sie waren auch Gast in vielen Talkshows. Gestern habe ich noch aus München gesehen einen sogenannten Hilton Talk mit Ihnen. Also Sie waren wirklich, man kann sagen, auf der Mainstream-Bühne zu Hause. Und in der Zeit auch haben Sie über 5.000 Fachbeiträge verfasst, haben mittlerweile um die 37 Bücher veröffentlicht und das Ganze hat auch über 800.000 Exemplare zusammengenommen. Ergeben und sie waren insgesamt über 265 Wochen in den Bestsellerlisten von etwa Spiegel, Focus, Stern und Manager Magazin und das Handelsblatt. Und besonders auch hervorzuheben ist, dass sie 2005 die Stauffer-Medaille erhalten haben vom Land Baden-Württemberg für besondere Verdienste. Und 2011 haben sie aus Rumänien die Ehrendoktorwürde erhalten von der dortigen Universität. Pitezi, ist das so richtig ausgesprochen?
Richtig, ja.
Ja, Sie sind investigativer Journalist eben im Wirtschaftsbereich und aber auch mittlerweile haben Sie sich auch spezialisiert auf die Geschichte des Nationalsozialismus und die jüngste Zeitgeschichte von 1914 bis 1945. Und noch ein weiterer Schmankerl, 2014 wurde Ihr Artikel, warum gibt es Aktiengesellschaften in das Schulbuch Startup Wirtschaft und Recht für Gymnasien übernommen. Also das heißt, diese Vita kann sich wirklich sehen lassen. Da gibt es wirklich nichts dran zu rütteln. Das ist ziemlich beeindruckend. Und trotzdem, das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt, haben Sie sich jetzt seit einiger Zeit schon mit einem Thema beschäftigt, bei dem man eigentlich nur verlieren kann. Man kann sich eigentlich nur die Hände verbrennen, weil keinem kann man es recht machen. Und selbst wenn ihre Fakten die Wahrheit sprechen und das rechtens ist, was sie alles in ihren Büchern beschreiben mit Primärquellen, wird es trotzdem enormen Widerstand geben von den Personen und den Kreisen, die dieses Narrativ aufrechterhalten wollen. So, Herr Dr. Krant, jetzt ist mein Monolog erstmal am Ende. Und bevor wir in die Thematik reinsteigen, chronologisch haben wir uns natürlich vorbereitet, wie es nicht anders zu erwarten ist mit einem Profi wie Sie. Warum ist es relevant, heute 2025 sich mit diesen Themen überhaupt noch zu beschäftigen? Sie sind ja mittlerweile über 80 Jahre alt.
Also grundsätzlich kann man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Das zeigt uns die gesamte Weltgeschichte auch. Und 80 Jahre nach Kriegsende sind die Lügen der Geschichtsschreibung größer denn je. Wir müssen uns also damit befassen, dass die Siegergeschichtsschreibung in den Mainstream-Medien, die hauptsächlich ja auch damals die Lizenzen von den Siegern bekommen haben, dass diese Geschichtsschreibung ziemlich falsch ist oder oberflächlich oder lückenhaft, so dass immer nur ein Thema im Fokus steht: Deutschland ist an allem schuld. Und das stimmt einfach so nicht. Deshalb müssen wir, oder deshalb ist meine Arbeit auch so minutiös. In jedem Buch habe ich zwischen 1000 und 2100 Quellen angegeben, die juristisch unangreifbar sind, die verschwiegen werden, die zum Teil umgedeutet werden und die zum Teil einfach falsch wiedergegeben werden, sodass die Geschichtsschreibung ganz anders aussieht wie das, was wir in den Schulbüchern oder in den Lückenhistorikerbüchern wie Guido Knopp und so weiter lesen können. Und Sie werden auch heute erfahren von mir, dass es bei der Machtübergabe, ich spreche nicht von Machtübernahme, weil es auch wieder so ein Kampfbegriff, der irgendwas negieren soll, was absolut nicht stimmt. Es war eine Machtübergabe. Werden Sie heute auch erfahren, wie viel Geschichtslügen hinter dem ganzen Thema steckt, dass man zum Beispiel überhaupt nicht fokussiert, dass ohne SPD Hitler gar nicht an die Macht gekommen wäre. Und das ist natürlich ein totales Bombenthema und das kann ich aber auch alles juristisch belegen.
Ich finde das schon mal sehr spannend, dass Sie von der Machtübergabe sprechen und in allen Schulbüchern steht es natürlich ganz anders. Und heißes Eisen, ich freue mich drauf, dass wir beide hier und auch das ganze Team den Mut haben, diese Themen überhaupt anzugehen. Dafür auch nochmal, ja. Und natürlich auch an unsere Zuseher, die das Ganze auch dann weiter teilen mit Interessierten. Darüber sind wir auch sehr dankbar. Und auch natürlich über die fleißigen Kommentare. Also bitte weiter fleißig kommentieren, teilen und eure Meinung dazu geben.
Ja, vielleicht darf ich zu den Kommentaren noch was sagen.
Gerne.
Es sind beim ersten Video 1300 Kommentare und ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch. Also die Zuschauer sollen sicher sein, dass ich jeden Kommentar durchlese, aber ich kann nicht die Kommentare beantworten. Die Zeit habe ich einfach nicht dazu. Und die Kommentare waren zu 95% positiv für meine Arbeit. Dafür bedanke ich mich absolut bei Ihnen. Ein Kommentar hat geschrieben: Ich hoffe, dass dieser Mann überlebt. Dieser Kommentator weiß vielleicht nicht, dass ich schon Morddrohungen bekommen habe, mehrfach sogar. Und ich bin einfach unbequem für die Leute, weil die Wahrheit tut einfach weh. Und wir werden das auch nach Ausstrahlung dieses Videos sehen, wie die Linken total ausflippen. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich bin ein Mann. Ich war 10 Jahre in der organisierten Kriminalität als V-Mann tätig. Ich habe keine Angst vor nichts und sowieso nicht vor Sesselpupsern und Schreibtischtätern habe ich überhaupt keine Angst.
Ja, danke, dass Sie das geklärt haben, denn das ist eben die Situation, dass Sie halt durch Ihre neuen Fakten Weltbilder zerstören und nicht nur Weltbilder, sondern eben auch die grundfesten Fundamente und Mauern von Ideologien, von Menschen, die eine Ideologie haben und sich dann natürlich gefährdet sehen und dann lieber versuchen, die Fakten aus dem Weg zu schaffen, zu unterdrücken, als vielleicht sich selber in einem Prozess der, ja, wie soll ich sagen, einen Prozess der Weiterentwicklung begeben. Von daher, einfach erstmal auf sich wirken lassen. Und man kann ja dann auch in den Kommentaren seine andere Meinung oder vielleicht auch zustimmen. Dafür sind wir völlig offen. Uns geht es ja in erster Linie um die Wahrheit oder wir versuchen uns der Wahrheit zu nähern.
Wie gesagt, ich habe auch einen Kommentar gelesen, da stand drin, naja, die reden nur, die haben keine Belege. Ich hatte aber auch im ersten Video gesagt, dass alle meine Belege in den Büchern zu finden sind. Also dort sind umfangreiche Bibliografien und jede einzelne End- und Note angegeben und jede einzelne Quelle, damit die Zuschauer das auch wissen. Also ich kann hier natürlich nicht bei jedem Satz, den ich sage, Quelle so und so benennen, sondern das ist natürlich, steht alles in meinen Büchern drin, alles dokumentiert und juristisch geprüft.
Genau, den Anspruch haben wir heute auch nicht, dass wir nach jedem Satz eine Zahl anzeigen und dann die Quelle unten verlinken. Das können Sie bitte alle im Buch nachlesen. Und wenn eine konkrete Frage ist, denke ich, kriegen wir das auch hin mit der Quelle im Nachhinein. Ja, die Machtübergabe, das ist ja schon ein Wort, das wird ganz viele Leute triggern. Da würde ich Sie bitten, steigen Sie doch mal da ein mit vielleicht auch den Eintritt von Adolf Hitler in die Partei oder was da genau passiert ist zu der Zeit.
Genau, also wir gehen jetzt ja chronologisch weiter vom Ersten Weltkrieg bis zur Machtübergabe. Die Deutsche Arbeiterpartei DAP wurde am 5. Januar 1919 gegründet und Adolf Hitler und viele führende Nationalsozialisten haben auch gesagt, diese Bewegung gab es nur wegen den Ungerechtigkeiten von Versailles. Also man kann sagen, Hitler ist ein Produkt von Versailles. Die Alliierten haben Hitler geschaffen. Das ist schon mal die erste politisch völlig unkorrekte Aussage, die aber im Lichte der Zeitzeugen, die es ja selber sagen, korrekt ist. Und auch hier ist es wieder so wie immer, Zeitzeugen wird geglaubt, wenn das passt in das politisch Korrekte, aber Zeitzeugen wird nicht geglaubt, wenn es nicht in das politisch Korrekte passt. Also, Hitler trat am 18. September 1919 in die DAP ein und man merkte schnell, dass er ein sehr guter Redner war. Die Partei wurde dann am 4. März 1920 umbenannt in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Hitler soll die Nummer 7, manche sagen die Nummer 55 und manche sagen die Nummer 5 erhalten haben. Darüber streiten sich die Historiker auch. Aber Werner Maser, der Fachhistoriker, hat bemerkt und er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Hitler die Mitgliedsnummer 555 hatte. Er hatte aber die Nummer 7 im Ausschuss. Und am 29. Juli 1921 wurde Hitler dann von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden der Partei gewählt. Interessant für mich war auch zu beobachten, wie die Mitgliederentwicklung war. Und zwar 1925 waren es lediglich 27.000 Mitglieder. Also ist ja, kann man sagen, nichts, wenn man zum dortigen Zeitpunkt 63 Millionen Einwohner hatte im Deutschen Reich. Im Januar 1933 waren es schon 1,4 Millionen und nach der Machtübergabe, also ein paar Monate später, waren es 3,6 Millionen und am Ende des Krieges waren es 8,5 Millionen Mitglieder. Interessant ist auch, 73% der Mitglieder Arbeiter, Angestellte und Landwirte waren und nur 13% Beamte. Ist vielleicht auch interessant. Also von dem her war die NSDAP war eine Arbeiterpartei. Eine klare Arbeiterpartei. Und immer wieder wird ja auch in den Medien behauptet, dass Hitler sein Programm verkündet hätte. Das Programm wurde am 24. Februar 1920 erstellt und hatte mit Hitler nichts zu tun, weil er hat sich nicht mal beteiligt an den Formulierungen dieses Programms. Und es gab ja dieses 25-Punkte-Programm, da hat Hitler auch nicht mitgearbeitet. Er hatte einfach keine Lust dazu, das zu machen. Also auch eine Falschbehauptung, dass es das Programm von Adolf Hitler war. Das stimmt nicht, das war das Programm der NSDAP, wo er Vorsitzender war. Also ich bin da immer sehr genau mit den Aussagen. Und ich beweise auch in meinem Buch, dass die NSDAP eine sozialistische Partei war. Sie kennen ja vielleicht die Aufregung über Alice Weidel, als sie gesagt hat, diese Partei war eine sozialistische, ist ja noch nicht lange her. Und das stimmt also zu 100%, die NSDAP war eine sozialistische Partei.
Das ist, sie hat, glaube ich, auch Linke gesagt oder sowas, aber genauer definiert ist sozialistisch. Das ist, wurden ja auch schon Doktorarbeiten drüber geschrieben und darüber streiten sich ja die Gelehrten teilweise immer noch. Und vor allen Dingen natürlich der linke Flügel in Deutschland will das natürlich nicht hören. Für die sind ja die da immer schon rechts gewesen. Und ich betone immer, hat, wenn wir gerade an dem Punkt sind, kurze Zwischenfrage, hat die NSDAP einen Wandel durchgemacht von sozialistisch links zu vielleicht sozialistisch mehr rechts? Oder ist es eine Mischform, wo beide Kräfte links, rechts ineinander vereint sich entwickelt haben in die eine oder andere Richtung?
Sie vermuten richtig. Ich werde später darauf zurückkommen. Ich möchte jetzt aber zunächst noch mal untermauern, warum die NSDAP eine sozialistische Partei war. Weil wenn Sie die Programmpunkte sehen, und das machen die Linken halt heute einfach nicht, weil sie dann zugeben müssten, dass es sozialistisch ist. Also die NSDAP wollte Gewinnbeteiligung an Großbetrieben. Das erinnert mich an die Linke heutzutage. Sie wollte den Ausbau der Altersversorgung, Einziehung aller Kriegsgewinne, Kommunalisierung der Großwarenhäuser, Abschaffung des Bodenzinses, gründlicher Ausbau des Volksbildungswesens, die Ausbildung geistig besonders veranlagter Kinder armer Eltern auf Staatskosten, Schutz der Mutter und des Kindes, Verbot der Jugendarbeit, Gemeinnutz vor Eigennutz und die NSDAP-Reichstagsfraktion stellte immer wieder heraus, dass sie eine antikapitalistische Partei war und gab sogar einen Gesetzesentwurf heraus zur Enteignung des Vermögens der Bank- und Börsenfürsten. Und im Mittelpunkt der NS-Kritik in Weimar stand vor allem der Vorwurf der Versklavung Deutschlands durch den internationalen Kapitalismus. Des Weiteren wollten sie die Verstaatlichung von Großbanken, Verbot des Aktienhandels, Begrenzung der Kreditzinsen und Konfiszierung sämtlicher Gewinne aus Krieg. All diese Punkte sind sozialistisch und mir kann keiner dieser Schwurbler erzählen, dass das plötzlich konservative Punkte sind. Das waren ganz klar sozialistisch linke Ansichten, die es auch heute noch gibt. Bloß das wollten oder wollen die Linken einfach nicht wissen. Der Slogan der NSDAP war, wir sind keine Faschisten, wir sind Sozialisten. Und im Wahlkampf positionierte sich Hitler noch 1932 gegen die Junkerherrschaft und Schlotbarone und für den Bauern und Arbeiter. Das war die Ausrichtung der NSDAP, die heute einfach negiert wird und überhaupt nicht, die wird einfach verschwiegen. Sozialisten hört zu, die NSDAP unter Hitler war sozialistisch. Punkt, Ende, aus. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, Herr Kühn, dass es eine Änderung gab. Und zwar der Vertreter des linken Flügels der NSDAP war Gregor Strasser. Er hatte die Partei geführt, als Hitler in Haft saß. Da kommen wir später noch drauf zurück. Und er hatte auch ein Spezialprogramm für den nationalen Sozialismus entwickelt. Er forderte ein Bündnis mit der Sowjetunion. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und er wollte ein Bündnis mit dem freien Russland gegen den angloamerikanischen Kapitalismus. Das alles wusste Hitler, dass sein linker Vertreter Gregor Strasser das so wollte und ein Programm aufgelegt hat. Aber dann kamen Reichstagswahlen 1928 und 1929 in Lippe und in Mecklenburg-Schwerin und in Sachsen. Und da schnitten die Nationalsozialisten sehr, sehr schlecht ab. Und Hitler hat gesagt, es ist selbstmörderisch, wenn wir diesen Weg weitergehen. Unser Programm kann man von dem der Kommunisten, interessant, nicht unterscheiden. Also auch so viel zu dem Thema. Das Programm war sogar für Hitler ein kommunistisches Programm und er sagte, die Partei muss konservativ werden und auch für das nationale Bürgertum wählbar werden, damit man eine Mehrheit gewinnen kann. Das war so der Umschwung. Und er sagte aber auch nochmals zum Otto Strasser, das war der Bruder von Gregor Strasser: Ich bin Sozialist, ich habe als einfacher Arbeiter angefangen. Ich kann heute nicht sehen, wenn mein Chauffeur ein anderes Essen hat als ich. Aber was Sie unter Sozialismus verstehen, das ist einfach krasser Marxismus. Und ja, was sagen die Linken dazu, wenn Adolf Hitler, der böseste Mensch der Welt, sich selbst als Sozialist betitelte? Da bin ich mal gespannt auf die Kommentare.
Ja, das war ja dann auch eine notwendige Transformation, massentauglicher zu werden, diese Wende. Sehe ich das so richtig?
Absolut, ja. Ja,
Okay.
absolut richtig. Und Sie sehen ja mal, wie dieses Thema heute verfälscht und einfach lückenhaft aufgearbeitet wird. Nein, nein, die NSDAP war niemals sozialistisch. Sie hat sich erst im Jahr 1930, also 9 Jahre, war sie eine linke sozialistische Partei. Hitler sprach sogar von einem kommunistischen Programm, 9 Jahre lang. Und das wird heute einfach unter den Tisch gekehrt, ne? Also Geschichtslüge Nummer 2586.
Ja, das ist natürlich, so kann man sich's leicht machen, wenn man dann die Vergangenheit weglässt und dann nur ab einem bestimmten Zeitpunkt schaut und sieht dann, aha, schaut, das ist das neue Programm und die 9 Jahre davor einfach weglässt. Das ist ja ein probates Mittel, diese Lückengeschichtserzählung, um ein falsches Bild darzustellen. Wow.
Ja, also das war soweit zum Thema, die NSDAP war sozialistisch, ist absolut belegbar, kann man nicht widerlegen, aber wie Sie richtig sagen, heute wird eben nur ein kleiner Teil davon berichtet und nicht das Ganze. Und so ist unsere Geschichtsschreibung de facto in allen Bereichen. Sie werden das sehen im Verlauf des Gespräches. Es kommen noch sehr, sehr viele andere Themen. Ich möchte nun zum Novemberputsch kommen. Weil Hitler war am 2. September 1923, wurde Hitler Leiter, politischer Leiter des Deutschen Kampfbundes. Und der Kampfbund wollte die bayerische Regierung stürzen und eine nationale Diktatur errichten. Danach sollte es, nach dem Vorbild von Benito Mussolini, also dem italienischen Faschistenführer, einen Marsch auf Berlin geben und die Regierung sollte entmachtet werden. So viel wollte dieser Kampfbund, weil auch die bayerische Regierung war damals stramm links und sie haben einfach gesehen, dass dieser stramm linke Kurs das Land in das Chaos stürzt. Können wir heute ja in allen Ländern sehen, da wo links ist, ist Chaos. So war es auch damals. Und dann gab es diesen Putschversuch, der wird auch Bürgerbräu-Putsch, Hitler-Ludendorff-Putsch oder Marsch auf die Feldherrnhalle genannt. Und dieser Putsch scheiterte. Hitler und seine Helfer wurden verhaftet und Hitler wurde dann verurteilt. Während seiner Festungshaft in Landsberg besuchten ihn 482 Personen in 11 Monaten. 482 Personen. Es waren so viele, dass sich Hitler sogar genötigt fühlte, Zugangsbeschränkungen zu bestimmen. Das muss ich mal überlegen, ja. Und ihm war natürlich nach diesem gescheiterten Putschversuch klar geworden, dass man nicht mit Gewalt die Macht im Reich erhalten kann, sondern nur durch Wahlen. Er war ja wegen Hochverrat, wurde er ja angeklagt und wurde zu 5 Jahren Festungshaft in Landsberg am Lech verurteilt, wurde aber dann am 20. Dezember 1924 vorzeitig entlassen. Und in seinem Buch schrieb er ja auch, in seiner Haft schrieb er ja auch sein Buch Mein Kampf.
Ja, das ist auch ein spannendes Thema, ja.
Genau, über dieses Buch möchte ich in einem anderen Video reden, weil das Buch passt zu seiner Weltanschauung, was ein anderes Thema wäre. Nur so viel, das Buch erschien in 10 Millionen Exemplaren und wurde in 16 Sprachen übersetzt. Es gehört zu den am meisten aufgelegten und übersetzten Büchern der Welt. Dort stand bereits der Masterplan für Hitlers Politik drin und jeder, der lesen konnte, wusste, was geschehen sollte. Und mir kann keiner sagen, dass es total überraschend kam, sondern jeder konnte das lesen. Also so viel sind wir jetzt mal zu dem Thema. Hitler wusste, Gewalt reicht nicht aus, um an die Macht zu kommen, und überlegte sich einfach eine andere Strategie. Ja, und da wären wir bei dem Thema, ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Wir hören es jeden Tag, Klingbeil und alle SPD-Granten. Wir sind das Bollwerk gegen rechts. Wir haben die Sozialdemokraten waren die einzigen, die gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben und was weiß ich was. Die total unschuldige Partei, was allerdings nicht stimmt. Die SPD hat Hitler indirekt an die Macht gebracht. Und zu diesem Thema, was ja wirklich auch eine historische Bombe ist, die in keinem Buch erwähnt wird, in keinem einzelnen Buch. Ich habe in den Archiven recherchiert. Es gibt auch Archive, SPD-Archive und so weiter, die online zugänglich sind. Und Zeitzeugenaussagen und alles ist alles dokumentiert in meinem Buch. Kann man jede einzelne Quelle sehen. Wir müssen aber, ich möchte das so aufbereiten, dass man das auch versteht. Weil es ist wirklich ein heikles Thema. Und wenn ich da nur sage, ja, ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen, ist das, man muss es einfach erklären. Und zwar, wir müssen zurück in das Jahr 1929, Losigkeit im Deutschen Reich. Die Finanzmittel der Arbeitslosenversicherung waren schnell erschöpft bei einer Massenarbeitslosigkeit. Der sozialdemokratische Reichskanzler Hermann Müller wollte die Arbeitslosenversicherung verändern. Und es war die Frage, sollten die Beiträge von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern erhöht oder die Leistungen für die Arbeitslosenversicherung gekürzt werden? Also ähnlich wie heute, kann man sagen, war das Thema. Zunächst sollte die Arbeitslosenversicherung 0,5% angehoben werden bei gleichzeitiger Senkung des Arbeitslosengeldes. Also wir müssen uns die Zahlen merken, 0,5%, ein halbes Prozent, darum ging es. Die industrienahe DVP wollte zusätzliche Kosten der Arbeitgeber infolge erhöhter Beiträge aber verhindern. Und die SPD lehnte es ab, das Arbeitslosengeld zu kürzen. In dieser Situation reichte Heinrich Brüning einen Kompromissvorschlag ein, und zwar, das Reich sollte für die fehlenden Gelder aufkommen, also übersteuern. Die SPD lief aber auch Sturm gegen diesen Plan und erwog sogar den Austritt aus der Regierung wegen dieser Erhöhung eines halben Prozentes der Arbeitslosenversicherung. Der Streit in der Fraktion der SPD, der dauerte wirklich stundenlang. Und am Ende stimmten fast alle gegen Brünnings Vorschlag, und somit gegen das Verbleiben der SPD in der Reichsregierung. Es ist wirklich für mich ein grausamer Witz der Geschichte, dass wegen einem halben Prozent eines Sozialbeitrages die SPD eine ganze Republik aufs Spiel setzte. Selbst der SPD-Ministerpräsident von Preußen, Otto Braun, war wütend auf das sinnlose Treiben seiner Genossen im Reichstag. Und dem Parteivorsitzenden, dem heutigen Held Otto Wels, warf er völlig berechtigt vor, er habe die Parteiräson über das Interesse an der Erhaltung der Demokratie in Deutschland gestellt. Die Folgen waren natürlich verheerend. Die Sozialdemokratie schied auf eigenem Wunsch aus der Reichspolitik aus und Reichspräsident Hindenburg ernannte Brüning zum neuen Reichskanzler. Dieser entscheidende Fakt wird fast in keinem Geschichts-, geschweige denn in einem Schulbuch erwähnt, aber nur durch das freiwillige Ausscheiden der SPD konnte der Nachfolgekanzler und der Reichspräsident mit Präsidialvollmachten regieren und somit das Parlament aushebeln. Die parlamentarische Demokratie war also aufgrund der SPD fast am Ende. Das war der erste Streich der SPD.
Das heißt, wir hatten ab diesem Moment in Deutschland eine sogenannte fast Präsidialdiktatur. Das heißt, die Demokratie war ab dem Moment schon vor Hitler so gut wie aus dem Weg geräumt.
Genau, also es wird noch viel, viel schlimmer kommen, wie Sie dann weiter hören werden. Denn nachdem die SPD freiwillig aus der Regierung ausgetreten ist, und die Große Koalition unter ihrem eigenen Reichskanzler gescheitert war, wurde, wie gesagt, Heinrich Brüning vom Zentrum, wurde dann Reichskanzler. Reichspräsident Hindenburg hatte ihm aber vorher schon gesagt, er wird nur Kanzler bleiben, wenn sein Kabinett deutlich rechts bleibt oder rechts werden wird. Er machte außerdem klar, wenn Brüning sich nicht darauf einließ, würde er ihn auch nicht zum Kanzler ernennen. Und wenn Brüning erst einmal Kanzler war und diese Bedingung nicht einhielt, würde er Hindenburg von seinem Entlassungsrecht Gebrauch machen. Brüning wurde total unter Druck gesetzt von Hindenburg, dass er eine rechte Regierung installieren sollte. Und wir wissen ja, Hindenburg war immer schon ein Gegner vom Parlament. Er nannte es ja Quasselbude. Er wollte eine straff organisierte autoritäre Regierung und sah in Brüning natürlich dann jemand, der das verwirklichen konnte. Und deshalb stützte sich die ganze Regierung nicht mehr auf die Mehrheit des Parlamentes, sondern nur noch auf Notverordnungen, nannte man es damals. Und die SPD machte auch keine Anstalten mehr, mitregieren zu wollen. Die Reichstagsfraktion war so zerstritten, dass sie sich nicht einmal mehr auf eine konstruktive Mitarbeit einigen konnte. Und so offenbarten sich die stolzen Sozialdemokraten nur noch als ein für mich bemitleidenswerter Haufen.
Waren damals das Personal der SPD, war das damals... Bestand das aus erfahrenen Unternehmern oder auch eher wie heute vielleicht mal der ein oder andere Arbeitnehmer, Lehrer, Gewerkschafter, viele Leute, die nie was mit der Wirklichkeit im Arbeitsleben zu tun gehabt haben?
So ist es. Genau so ist es. Die SPD ist schon immer eine Arbeiterpartei gewesen, bis auf heute ja nicht mehr. Und sie setzte sich natürlich auch bis in die Führungsspitzen von Arbeitern, durch Arbeitern.
Ich meine, wenn ein erfahrener Arbeitnehmer in die Partei geht oder in der Partei schon immer war, aber immer auch nah an der Realität, Bandarbeiter, beispielsweise in Betriebe geführt, ja, Malermeister, Maurer, das sind Menschen, die wissen, was abgeht in der Welt, die wissen, was die Realität ist. Aber wenn man halt schon immer irgendwie einen realitätsfremden Posten hatte, ja, und von der Schule in die Hochschule und wieder in die Schule gewechselt ist beispielsweise, ist man ja von der Realität völlig abgeschnitten und hat ein Weltbild, was überhaupt nicht den Wahrheit der Realität entspricht. Das gab es bei der SPD auch vermehrt, diese Realitätsfremdheit?
Also meiner Ansicht nach ja. Und wir sehen das ja schon allein in diesem Fakt. Es war ein SPD-Reichskanzler. Die SPD war mit in der Reichsregierung. Und sie haben ihren eigenen Kanzler und die ganze Regierung platt gemacht wegen 0,5% Erhöhung der Arbeitslosenversicherung. Daran kann man ja schon mal sehen, wie realitätsfremd diese Partei unter Otto Wels, ich wiederhole, dem heutigen großen Held, über ihn werde ich noch ausführlich sprechen, wenn wir zum Ermächtigungsgesetz kommen, in einer anderen Sendung. Der große Held Otto Wels war einer derjenigen, der eigentlich die SPD in den Untergang getrieben hat. Und heute wird er sowas von erhöht. Aber ich möchte noch mal kurz vielleicht den Zuschauern erklären, die Präsidialdiktatur entstand aufgrund dessen, dass die SPD nicht mehr mitmachen wollte. Es war also eine de facto Diktatur 3 Jahre bevor Hitler an die Macht kam. Und die Weimarer Republik wurde also von der Exekutive beherrscht. Und die parlamentarische Gesetzgebung wurde einfach durch die Praxis der Notverordnungen, ich erkläre nachher kurz, wie das funktioniert, verdrängt. Dies machte praktisch die Präsidialregierung, also das Kabinett, zum Gesetzgeber und unterlag keiner parlamentarischen Kontrolle mehr. Dieser wichtige Umstand wird auch von politisch korrekten Historikern wenig bis gar nicht beachtet, bedeutet aber, dass bereits vor der Diktatur Hitlers de facto, wie gesagt, eine Diktatur bestanden hat. Und ich wiederhole, die SPD hat das möglich gemacht. Und die Präsidialdiktatur funktionierte vereinfacht so. Die Reichsregierung brachte eine umstrittene Gesetzesvorlage in das Parlament, also in den Reichstag, ein. Der Reichstag lehnte dies aufgrund bestimmter unterschiedlicher Interessen ab. Damit gab sich die Regierung aber nicht zufrieden. Der Reichspräsident erließ dann auf Wunsch des Präsidialkabinetts, also der Regierung und nicht des Parlaments, die Gesetzesvorlage im Wege der Notverordnung des Reichspräsidenten nach Artikel 48. Also durch die Notverordnung wurde das Gesetz dann durchgebracht. Artikel 48 hob die Notverordnung dann zwar wieder auf, aber Artikel 25 wiederum löste den Reichstag auf, also der Präsident hat einfach den Reichstag aufgelöst und setzte dann die Notverordnung erneut in Kraft. Theoretisch konnte so eine Notverordnung nur verabschiedet werden, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung tatsächlich gestört waren. Doch kein einziges Gericht in Weimar hat es geprüft. Das Reichsgericht hat 1931 sogar festgestellt, also vor der Machtübergabe, dass diese Methodik, das Parlament auszuhebeln, rechtlich in Ordnung war. Das hieß also, der Reichspräsident Hindenburg musste sich nicht an die Mehrheiten des Parlaments orientieren. Also wie gesagt, der Quasselbude. Und der Kanzler selber konnte sich der parlamentarischen Kontrolle entziehen. Die große Macht dieser Notverordnung war also in den Händen von nur wenigen Personen. Und man kann deshalb von Fug und Recht behaupten, es war eine verschleierte Diktatur. Und so unterzeichnete Reichspräsident Hindenburg am Parlament vorbei 1931 und 1932 sage und schreibe 102 Notverordnungen. Ich habe geschrieben in meinem Buch, Hindenburg, der Diktator vor Hitler, machte den Diktator Hitler erst möglich mit Hilfe der SPD. Der NS-Jurist Wilhelm Frick beobachtete dieses Gebaren ganz genau. Und er würde dieses später auf die NS-Herrschaft anwenden. Also die Blaupause kam von Weimar. Wie gesagt, möglich gemacht hat dies alles das Ausscheiden der SPD.
War das damals so, dass die ganze SPD einfach auch überfordert war mit der Situation und sie auch nicht mehr weiter wussten und sie sich dann vielleicht angenehmer empfunden haben, einfach hinzuschmeißen, anstatt vielleicht echte Lösungen zu finden, die sie gar nicht finden konnten, weil sie gar nicht dazu in der Lage waren, kognitiv?
Das ist so ein Argument, das manche bringen. Ich werde aber im Verlauf des weiteren Gespräches beweisen, dass die SPD das vorsätzlich gemacht hat. Also im vollen Bewusstsein.
Mit welcher Absicht? Was war die Strategie dahinter?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, welche Absicht die SPD damit hatte. Sie hat sich einfach fundamental verweigert und hat Hitler nicht verhindert. Sie wollte sogar, ich komme später noch darauf zurück, sie wollte sogar, dass Hitler an die Macht kommt, um auszuprobieren, ob das funktioniert und dann die SPD später dann vielleicht mehr Wähler hinter der SPD stehen. Aber dazu komme ich später noch einmal dazu. Also wie gesagt, die SPD als Hitlers Steigbügelhalter, so ist das in meinen Augen nach meinen Recherchen. Und die SPD tolerierte das ganze Präsidialsystem. Sie war die stärkste Partei und sie hat es einfach ignoriert, toleriert. Sie war bereit, sich diesem zu beugen. Und obwohl es eigentlich Aufgabe des Parlaments war, das zu kontrollieren, hat die SPD nicht viel darauf gemacht. Im Gegenteil, sie haben Brüning unterstützt und haben ihn geduldet. Also seine autoritäre Regierung wurde von der SPD toleriert und geduldet. Das ging sogar so weit, dass der, also ich muss es immer so ein bisschen satirisch sagen, dass der hochverehrte Held Otto Wels seine ausländischen SPD-Kontakte dazu nutzte, um Brünnings Politik in anderen Ländern zu unterstützen. Soweit ging das sogar. Ich würde salopp sagen, Michael Grant Klartext, Sie kennen meine Webseite, ich würde sagen, das war einfach Arsch und Doppelverrat an der Demokratie und auch an der Arbeiterschaft. Die SPD-Reichstagsfraktion half sogar, Misstrauensanträge gegen Brüning niederzustimmen. Sie half, Anträge auf Außerkraftsetzung der Notverordnungen niederzustimmen. Also sie waren eigentlich für diese Notverordnung, für diese diktatorischen Verordnung. Und auch der Ältestenrat der SPD zeigte keinen Widerstand gegen die immer wieder, gegen die Vertagungen des Reichstages. Hat der Ältestenrat auch nichts gesagt. Der Historiker Heinz Niemann hat dazu geschrieben, Zitat, die sozialdemokratischen Führer legten nicht nur selbst mit Hand an, um das Parlament faktisch auszuschalten, sondern sie versicherten Brüning obendrein gegen diktatorische Vollmachten für sein Kabinett keine Bedenken zu haben. Zitat Ende. Reichskanzler Brüning konnte bei der Legalisierung der deutschen Aufrüstung unter der nationalistischen Losung der Gleichberechtigung, die Hitler später übernehmen sollte, mit der aktiven Unterstützung der SPD rechnen. Also mehr Waffen. Und die SPD bereitete auch die Unterstützung der deutsch-österreichischen Zollunion, den späteren Anschluss des Reich, von Österreich an das Reich, vor. Am 4. Juni 1932 war es dann wieder mal soweit. Hindenburg hat wiederum den Reichstag aufgelöst mit der demokratisch absurden Begründung, die Wahlen zu den Landtagen hätten nicht dem politischen Willen des deutschen Volkes entsprochen. Das muss man sich heute mal vorstellen, ne? Also man löst einen Reichstag auf, weil die Wahlen nicht dem Willen des Volkes entsprochen hätten. Keine einzige Partei, auch die SPD, hat dagegen protestiert. keine einzige Partei. Also es waren so mal die Grundlagen, wie die SPD sich damals positioniert hat. Also sie hatten ja gesagt, vielleicht waren die ja nicht willens oder kognitiv nicht in der Lage. Nein, sie haben es absolut bewusst gemacht, eine Regierung, die durch diktatorische Notverordnungen regiert, auch noch zu unterstützen. Das war, wie gesagt, der Verrat Nummer eins. Der Verrat Nummer zwei war der Verrat an der Arbeiterschaft. Das rächte sich natürlich, weil bei der Reichstagswahl am 14. September 1930 erreichte die SPD nur noch 24,5%, ein Minus von 5,3%. Und die NSDAP erreichte 18,3%, ein Plus von 15,5%. Also die NSDAP verdreifachte sich und die SPD hatte ein Minus von 5%. Trotzdem war die Regierung immer noch, da die SPD ja noch 24% hatte, auf die Tolerierung der SPD angewiesen. Und die SPD war dazu bereit, die Verbrauchsteuererhöhung mitzutragen, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu erhöhen. Jetzt ging es plötzlich. Die Leistungen der Krisenvorsorge zu kürzen und die Löhne und Gehälter zu senken. Die SPD ging mit allem mit, Verrat an der Arbeiterschaft.